Julius Kruta wird uns heute von dem Moment erzählen, als er schon als Elfjähriger beim Prescott Hill Climb in England zum Bugatti-Enthusiasten mutierte. Und von der verrückten Geschichte, wie er ein paar Jahre später unter der Volkswagen-Ägide zum allerersten Mitarbeiter bei Bugatti im Schloss in Molsheim wurde und so auch den Start des Bugatti Veyron live und vor Ort mitbekam. Wir sprechen heute über das Phänomen Bugatti. Und Julius Kruta, der viele Jahre als Leiter Tradition bei Bugatti gearbeitet hat, lässt uns tief eintauchen in die fast schon vergessene, lange Historie der Marke. Eintauchen in eine total faszinierende Welt aus höchster Handwerkskunst, technischer Innovation, großen Rennerfolgen mit dem Bugatti Typ 35 und einem absolut detailversessenen Markenbewusstsein. Und das alles in einer längst vergangenen Zeit, noch vor dem Zweiten Weltkrieg.
Und jetzt ein bisschen Werbung.
Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ihr habt noch ein bisschen Platz in der Garage und habt auch schon so eine Idee, welcher schöne Gebrauchtwagen da unbedingt als nächstes stehen soll. Aber ihr wisst nicht, ob ihr dem Angebot wirklich trauen könnt. Und genau da kommt jetzt mein Werbepartner Car Vertical ins Spiel. Denn als ich neulich wissen wollte, ob dieser französische Audi A8 W12 von 2001 wirklich nur 72.000 Kilometer auf der Uhr hat und ob er wirklich so unfallfrei ist, wie der Verkäufer das behauptet hat, da habe ich die Fahrgestellnummer einfach bei Car Vertical eingegeben und schon wusste ich Bescheid. Dabei habe ich gleich noch ein paar andere interessante Sachen erfahren, zum Beispiel, dass das Auto ursprünglich in die Schweiz geliefert wurde. Also, ich finde das ziemlich gut. Und damit ihr Car Vertical auch mal ganz entspannt ausprobieren könnt, habe ich bei Car Vertical für euch 20% Rabatt klargemacht. Geht einfach auf carvertical.de und holt euch mit dem Promocode Motorikonen 20% Nachlass. Probiert das einfach mal aus, aber Finger weg von dem W12, ich glaube, den muss ich mir selber schnappen. Wenn man heute den Namen Bugatti hört, dann denkt man natürlich automatisch an Autos wie den Veyron oder seinen Nachfolger Chiron. Unglaubliche Hypercars mit weit über 1000 PS, technisch brillante Meisterwerke mit extrem hohem Glamour-Faktor. Aber dahinter steckt natürlich viel, viel mehr. Denn die Marke Bugatti hat eine faszinierende Geschichte, die bis ins Jahr 1909 zurückreicht und ganz eng verbunden ist mit ihrem Gründer, mit Ettore Bugatti. Er hat mit seinen Autos und seiner Marke schon ganz früh Standards gesetzt, die selbst heute noch zeitgemäß sind. Und natürlich haben wir es vor allem Ferdinand Piëch und einem kleinen handverlesenen Team um ihn herum zu verdanken, dass diese Marke wiederbelebt werden konnte und zu neuen Höhen geführt wurde. Wir müssen in dieser Folge also unbedingt mal über dieses Phänomen Bugatti sprechen und ganz zwangsläufig deshalb auch über einen der erfolgreichsten Rennwagen aller Zeiten, den Bugatti Typ 35. Und ich könnte mir keinen besseren und unterhaltsameren Gesprächspartner dafür vorstellen als Julius Kruta. Er war lange Jahre der Leiter Tradition bei Bugatti, ist heute freier Automobilhistoriker und hat mehrere Bücher zum Thema Bugatti geschrieben. Und kaum jemand sonst kennt die Marke Bugatti und ihre Geschichte so tief und präzise wie Julius Kruta. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass ich ihn im Nationalen Automuseum The Low Collection treffen konnte, wo neben vielen anderen großartigen Autos auch ein Bugatti Typ 35 steht. Und zwar nicht irgendeiner, sondern das Siegerauto des ersten Monaco Grand Prix 1929. In einem fast schon unglaublichen, unrestaurierten Originalzustand. Wenn ihr da noch nicht wart, schaut unbedingt vorbei, schaut euch das Auto an, das lohnt sich. Ja, und damit Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Gleich kommt das Intro, dann geht's auch schon los. Und wenn ihr diesem Podcast was Gutes tun wollt, abonniert Motorikonen in eurem Podcast-Player und folgt Motorikonen am besten auch auf Instagram oder Facebook oder LinkedIn. Und jetzt lehnt euch zurück und freut euch auf Julius Kruta und den Bugatti Typ 35. Bis gleich.
Hier kommt Motorikonen, Die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Herzlich willkommen beim Motorikonen Julius Kruter.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Neubert.
Sehr gern. Vielleicht gleich mal ganz am Anfang. Wir sind beide ungefähr gleich alt, Anfang der 70er geboren. Also ich war als junger Kerl Fan von Audi Quattro und Porsche 928. Aber Sie sind Bugatti verfallen. Wie kam das? Gab es da eine Geschichte dazu?
Ja, natürlich hatte ich auch meine deutschen Autos oder europäischen Autos, die damals aktuell waren, die ich toll fand. BMW M1 würde mir da einfallen, aber ich bin tatsächlich 1984 das erste Mal alleine als Elfjähriger in England gewesen. Und die Familie, bei der ich gewohnt habe, für einen längeren Zeitraum, die wohnten am Rande der Cotswolds. Und der Bugatti Owners Club, der zweitälteste Markenclub, der auf der Welt überhaupt existiert und der einzige automobile Markenclub, der sein eigenes Clubgelände hat mit eigener Bergrennstrecke, der existiert seit 1929 in Prescott in der Nähe von Gotherington, was sich wiederum in der Nähe von Cheltenham befindet. Und in dieser wunderschönen, märchenartigen Gegend, wo die Straßen viele Kurven haben, Hecken am Wegesrand stehen, alte Eichen und die Schafe auf den Wiesen grasen, da fahren dann seit 1929 mit der Unterbrechung des Krieges damals Neuwagen, heute historische Automobile, in Prescott beim Hillclimb den Berg rauf. Und da bin ich als Elfjähriger dem Bugatti-Virus verfallen. Cool. Weil diese Familie, die waren automobilbegeistert, besonders der Vater. Und der hat mich da mitgenommen auf Veranstaltungen. Muss ich das überlegen, 84, 85, da gab es gerade so Ende des Jahres eine Motorklassik in Deutschland. Davor gab es keine Zeitschrift für historische Automobile. Ja gut, gab die Automobilchronik. Aber eine Zeitschrift vom großen Verlag, der sich ausschließlich um alte Autos gekümmert hat. Die Engländer waren ja uns allen in 30 Jahren voraus. Mhm. In jeder Beziehung, in ihrer Dekadenz, in ihrer Spleenigkeit, in allem. Aber die Bugattis dort den Berg rauffahren zu sehen, was, wenn man das mit einer Schwarz-Weiß-Kamera aufgenommen hätte, genauso aussah, bis auf ein paar moderne Autos, die da rumstanden, wie 70 Jahre, 60 Jahre vorher. Und by the way, es sieht heute noch ganz genauso dort aus. Es ist eines der bestgehütetsten Geheimnisse. Wenn man denkt, Goodwood ist cool, Festival ist cool oder Revival ist cool, wenn man Automobilenthusiast ist und sich gerne mal verzaubern lässt, dann sollte man im ersten Augustwochenende zum VSCC, Vintage Sports Car Club Meeting, nach Prescott gehen und die Autos den Berg rauffahren sehen.
Boah, da wird es jetzt voll nach dem Podcast nächstes Mal. Soll ich es rausschneiden?
Nein, schneiden Sie es auf keinen Fall raus. Es ist eine Veranstaltung, die ja häufig genau in den Sommerferien stattfindet, die Menschen da familiäre Verpflichtungen haben. Aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich muss da eine kleine Anekdote noch zu erzählen. Ich bin in den 80er Jahren fast jedes Jahr da gewesen bei dem Vintage Sports Car Club, der übrigens auch in der Zeit gegründet worden ist. Da sieht man die Verrücktheit der Engländer. Ende der 20er Jahre ein Club für alte Autos zu gründen, ist ja auch schon grenzwertig. Und da gab es eine Dame in ihrem Rolls-Royce 20 HP Shooting Brake mit Holzaufbau. Und die hatte in den 80er und 90er Jahren immer ihren Holzliegestuhl dabei und ihr Grammophon. Und im Carpark spielte sie dann ihre alten Platten, Shellac-Platten oder was das war, ab. Und als ich vor wenigen Jahren in den späten 2010ern mit meinen eigenen Kindern in Prescott war, um denen das mal zu zeigen, sie werden es nicht glauben. Die Frau mit dem 20 HP Rolls-Royce ich habe sie wieder gefunden im Carpark. Und ich fragte sie, wo ist denn das Grammophon? Weil das Grammophon war nicht mehr da. Und dann sagt sie, ja, das Grammophon musste im dem relativ großen Kofferraum dieses Shooting Break Rolls-Royce, ihrem Wheelchair, ihrem
Rollstuhl.
Danke. Ihrem Rollstuhl weichen. Und da sieht man, wie die Zeit voranschreitet. In England halt ein bisschen langsamer als bei uns.
Schöne Geschichte. Ich habe gelesen, Sie haben mit 22 eine Firma gegründet, die handgefertigte Automodelle gebaut hat.
Ja.
War das vielleicht dann auch schon so ein bisschen so ein Ausdruck von dem Faible für großartiges Handwerk, das Sie da geleitet hat? Oder was kam das denn her?
Das kam daher, weil ich neben der Liebe zu Autos auch großer Modellautoliebhaber bin. Und damals gab es dann nicht all die Produzenten, die es heute gab. Und es gab unfassbare Lücken in dem, was man gerne als Modell in 1:43 gehabt hätte. Und ich habe im Jahr 1992 einen Arzt aus Frankfurt bei mir um die Ecke kennengelernt, der Bernd Simon, Dr. Bernd Simon aus Frankfurt, der schon Jahrzehnte sich um Kleinserien von Bugatti-Modellen gekümmert hat, in Resin und Weißmetall gegossen am Küchentisch. Und den Bernd habe ich kennengelernt, 92. Und er hatte nicht so die Idee, größere Serien zu bauen und auch eventuell, wie heißt es auf Neudeutsch, Gießerei outzusourcen. Und wir haben dann Modelle entwickelt gemeinsam, die wir dann bei Tin Wizard in Heidelberg gegossen haben oder auch mal in Frankreich haben gießen lassen. Und dann haben wir so Serien von 25er, 50er oder 75er Serien an Autos gebaut, die nicht mehr, die andere Hersteller nicht gemacht haben und die wir besonders toll fanden. Und ja, der Höhepunkt unseres Schaffens war dann ein gemeinsames Bugatti-Buch von unserem absoluten Lieblingstypen. Man könnte sagen, neben dem Alfa Romeo 8C 2900, dem allerersten Supersportwagen der Geschichte. Wir haben ein Buch 2003 gemacht über den Bugatti Typ 57S. Und so haben wir hatten noch viele Buchprojekte vor, wir hatten noch viele Modellautoprojekte vor, aber das Studium ging dann irgendwann vor und die Arbeit. Und so ist es zu vielem dann nicht mehr gekommen, was Modelle hätten werden können. Aber sie schlummern in Frankfurt heute noch bei der Witwe von Bernd Simon, die Handmuster in den Kisten. Ja, so vergeht die Zeit.
So, aber das ist zwar bedauerlich, aber das Studium hat sie ja dafür der Marke Bugatti näher gebracht, ne?
Ja, das war eine lustige Begebenheit. Wir hatten damals im Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt einen Bugatti-Stammtisch. Und an diesem Bugatti-Stammtisch nahm ich als Jüngster damals teil. Und da brachte jemand vom Genfer Salon 1999 eine Pressemappe mit vom EB 218. Und die Marke war ja gerade im Jahr zuvor von Volkswagen gekauft worden. Und man hatte den EB 118 am Pariser Salon gezeigt und hatte großes Aufsehen erregt, weil Pirch dabei war, gegen viele Widerstände diese Marke Bugatti wiederzubeleben. Und ich sah diese Pressemappe auf diesem Bugatti-Stammtisch und wollte auch unbedingt so eine Pressemappe gerne haben. Und da stand tatsächlich hinten auf der Pressemappe drauf, wie so ein Persilschein, Bugatti, eine Marke des Volkswagen-Konzerns. Und dann war da tatsächlich noch eine Telefonnummer drunter, 05361 928 073 oder sowas. Ich bin ziemlich nah dran, kann ich Ihnen sagen. Und da rief ich diese Nummer an und wurde dann durchgestellt nach Keesdorf ins Bürozentrum Nord zu einem Herrn Gerhard Fuß. Mit dem Mann habe ich dann 3 Stunden lang telefoniert. Und er sagte, Sie kennen sich ein bisschen mit Bugatti aus. Wir haben am 30.04.99 die Eröffnung von der neuen Konzernrepräsentanz unter den Linden in Berlin. Könnten Sie uns nicht irgendwie einen Bugatti-Vortrag halten für die ganzen Damen und Herren, die in Zukunft in der Konzernrepräsentanz dort den Bugatti-Counter füllen werden? Also beleben werden. Und so, klar. kann ich machen. Und er hat gesagt, ja, könnten Sie das vielleicht am Nachmittag der Eröffnung machen? Und ich sage, ja, klar. Könnten Sie dann auch vielleicht vorher mal nach Wolfsburg kommen? Ja, klar. Es war, ich glaube, ein oder zwei Tage nach dem Gespräch bin ich nach Wolfsburg gefahren, in dieses besagte Bürozentrum Nord, Haus G. Sensationell. Ehemals Arbeiterwohnungen der Italiener in den 60er Jahren, die dann genutzt wurden für Marketing. Typisch Volkswagen. Ja, und ich war dann einen Tag lang im Gespräch mit dem Herrn Fuß, habe dann Folien gebastelt, Overhead-Projektorfolien, und habe dann diese Präsentation gehalten in Berlin. Bin das erste Mal in meinem Leben Business Class geflogen, weil ich Tickets gebucht bekommen habe von Frankfurt nach Berlin. Und ich hatte einen Flug abends zurück, weil ich sollte ja nur diese Folien dort vor 20 Stuhlreihen, nee, nicht mal 20 Stuhlreihen, 5 Stuhlreihen, 30, 40 Plätze für Leute, die sich das anhören sollten, während dieses Aufbautages am Abend kam Kanzler Schröder und wichtige Persönlichkeiten, natürlich der gesamte Vorstand, der tingelte da aber schon am Nachmittag rum. Und ich habe gedacht, niemals findet dort am Abend eine Eröffnung statt. Weil da war Staub und Dreck und Handwerker, man kann sich nicht vorstellen. Ich habe das dann später gelernt, dass das auch auf Messen so ist, dass bis auf die letzte Minute die Sachen unfassbar funktionieren. Naja, ich habe da meinen Vortrag gehalten und da haben die Damen und Herren, die dann den Bugatti-Counter bestücken sollten, in Zukunft auch zugehört. Aber was faszinierend war, es haben sich immer mal wieder Herren in Anzügen, unter anderem auch ein Hartmut Vakus, damals Designchef bei Volkswagen, und andere, ein Herr Folten, ein Herr Finkbeiner, hinten reingesetzt und haben da ein paar Minuten zugehört. Und ich hatte ja keine Visitenkarten oder sonst was. Alle möglichen Leute haben mich dann nachher gefragt, was machen Sie denn, wo kommen Sie her, wieso machen Sie das? Da habe ich gesagt, ich bin da vom Herrn Fuß beauftragt worden, hier diese Folien zu halten. Ja, aber Sie können ja heute Abend nicht fahren. Ich so, wieso, ich fliege jetzt gleich nach Hause. Nee, Sie bleiben heute Abend da. Weil wenn es da Fragen von Journalisten zu Bugatti gibt, da keiner kann das besser machen als Sie. Ich habe gesagt, okay, ja, aber dann verfällt mein Flug. Ja, dann bucht das Reisebüro um. Das waren so Sachen, die waren mir völlig unbekannt.
Schöner Berufsstart.
Ja, das Lustige war, ich habe dann auf Zettel meine Adresse und meine Telefonnummer geschrieben. Und das kam dann regelmäßig, dass auch ich dann angefragt wurde aus dem Design, ob ich den Vortrag mal dort halten kann. Und so kam es dann, dass ich irgendwann gefragt wurde, sagen Sie, brauchen Sie nicht noch ein Praktikum fürs Studio? Habe ich gesagt, ja, doch, brauche ich. Habe ich das Praktikum gemacht bei Volkswagen, bin als Praktikant mit nach Pebble Beach geflogen. Da kämpfen andere Menschen Jahre drum, mal als Hauptabteilungsleiter mit nach Pebble Beach zu fahren. Ich bin als Praktikant mit nach Pebble Beach geflogen. Business Class. Gut, Volkswagen ging es damals gut. Und
jetzt müssen Sie uns aber schon verraten, was in diesem ominösen Vortrag drin war und was auf diesen Folien drauf war.
Erzählt. Ich habe einfach die Bugatti-Geschichte erzählt, etwas unkonventionell. Weil ich gedacht habe, die interessiert das nicht, ob so ein Auto 8-Zylinder oder 4-Zylinder hat, sondern für die Menschen, die dort unten mit Journalisten oder Passanten, die ins Gebäude reinkommen, sprechen, die wollen denen doch mal näher bringen, was ist denn eigentlich an Bugatti so besonders? Was macht denn Bugatti aus? Was ist an Bugatti? Natürlich habe ich die einzelnen Modelle in den 42 Folien, die habe ich übrigens noch, erklärt. Aber ich bin auch darauf eingegangen, was an Bugatti anders war. Sie müssen sich ja vorstellen, Bugatti hat in 30 Jahren, nicht mal 30 Jahren, keine 8000 Autos gebaut. Also die Zeit, die wir hier sitzen, drückt das Toyota oder Volkswagen auch raus an Autos. Mhm. Und Bugatti hat bis heute, würde ich mal sagen, keine 10.000 Autos gebaut. 500 Chiron, 456 Veyron. Ja, also bei 1000 Autos ist Bugatti 139, EB 110. Bei 10.000 Autos ist Bugatti bis heute nicht gekommen. zu 10.000 Autos. Muss ich überlegen, Ferrari hat letztes Jahr 13.700 Autos gebaut. Ne? Das sind natürlich, der Dr. Betz hat mal gesagt, als er Aston Martin Chef war, Aston Martins sind selten. Bugattis finden nicht statt im Straßenverkehr. Womit natürlich recht hatte, ja. Es ist nicht mehr selten, sondern es ist non-existent. Ja, Bugattis haben deswegen auch nie diesen negativen Touch. Dadurch, dass sie unter dem Radar sind, haben sie nie dazu beigetragen. Die Umweltverschmutzung durch Bugatti ist marginal gewesen auf der Erde. Ja. Der CO2-Ausstoß. aber es war insofern faszinierend, muss ich sagen, diese Zeit, dass ich durch diesen Termin in Berlin in relativ kurzer Zeit da bekannt wurde und ich dann Dinge machen durfte und sage, ruft mal diesen Praktikanten an, der das Praktikum gemacht hat, fragt ihn mal dazu, fragt ihn mal hierzu. Und dann hieß es irgendwann, sagen Sie mal, Sie müssen eine Diplomarbeit schreiben. Die schreiben Sie bei uns, oder? Und nachdem ich die Diplomarbeit geschrieben hatte, logischerweise auch über Bugatti, hieß es, sagen Sie mal, was wollen Sie denn machen? Sie kommen aus Frankfurt. Haben Sie, ja gut, ich werde halt zusehen, dass ich bei mir in der Region in irgendeiner Bank oder sowas als BWLer einen Job finde. Und dann sagen Sie, wollen Sie nicht für uns arbeiten? Dann sage ich, also nehmen Sie mir nicht übel, aber Wolfsburg ist jetzt nicht so das, wo ich mir vorstellen wollte, mein Leben zu verbringen. Das ist ja schon allein ein ziemlicher Affront, ne? Weil für einen Wolfsburger ist Wolfsburg schon im Mittelpunkt der Erde. Das Ende der A39 ist schon das Zentrum der Welt.
Definitiv, ja, klar.
Und sie bauen ja auch super Autos, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber ich habe dann auch gesagt, ich bin ein Mensch, der oft einen Humor hat, den Menschen nicht so verstehen. Und ich habe dann gesagt, ja, das Waldstadion ist da aber weit weg. Und damals hat Wolfsburg noch nicht in der ersten Liga gespielt. Gut, Frankfurt hat dann auch wieder in der zweiten Liga gespielt, aber das hier nur am Rande. Ich habe dann gesagt, nee, also Frankfurt möchte ich schon bleiben. Und das wurde mir als große Arroganz ausgelegt. Und dann wurde mir gesagt, was heißt ja eigentlich, dass Sie in Wolfsburg arbeiten sollen? Das Schloss ist fertig renoviert. Sie sollen, da Sie Französisch können, und damals konnten schon nicht so viele Leute in Wolfsburg überhaupt Englisch. Das ist dann ganz schnell viel besser geworden. Aber vor 25 Jahren war das noch nicht so verbreitet. Und ich war einer der wenigen, der Französisch fließend sprach. Sie können Französisch, wir können Sie in Mulsheim gebrauchen. Wir wollen, dass Sie da als erster Mensch im Schloss sitzen. Und so war das dann auch. Ich habe am 1. September 2001 in Mulsheim im Schloss als mein Arbeitsplatz angefangen und dieses Schloss von Herrn Bugatti, was er gekauft hat, im Mai 1928, war frisch restauriert, 17,5 Jahre lang mein Arbeitsplatz.
Wahnsinn. Ich habe extra mal einen Abstecher gemacht. In meiner ersten Elternzeit habe ich meine Frau und meinen damals 3 Monate alten Sohn da durchkutschiert. Und wir standen auf dieser Brücke, von der aus man da so schräg rüber gucken kann, zur Villa.
Ja,
und
genau.
Ja. Ich durfte ein paar Sekunden lang das Wohnmobil anhalten, damit ich da rüber gucken kann. Das war's. Aber das ist ja fantastisch. Dann waren Sie der allererste Mitarbeiter sozusagen.
Nein. Der Hausmeister war vor mir da. Der Hausmeister war seit Juli da. Ich glaube, den Hausmeister gibt es sogar heute noch. Ich bin im September gekommen und war dann 10 Tage später auf der IAA, brach dann unsere Welt fast zusammen. Nicht nur, weil die Flugzeuge in die Twin Tower eingeschlagen sind, sondern weil wir auch gedacht haben, naja, woran Volkswagen jetzt sparen wird, ist wahrscheinlich Bugatti. Ne?
Ja, ja.
Aber da hat man die Rechnung ohne Herrn Dr. Pirch gemacht. Der wollte unbedingt das Projekt, Bugatti-Projekt.
Und er hat es natürlich cool aufgezogen. Ne? Einfach nicht nur die Marke zu haben, sondern auch das Schloss zu haben und so. Das ist natürlich schon.
Er hat aus meiner Sicht, also ich gebe das ganz offen zu, ich bin Pirch-Fan. Ich bin nahezu Pirch-Jünger. Muss ich nur überlegen, wo Volkswagen 1993 stand, als er kam. Und ich traue es mich ja kaum zu sagen, wo Volkswagen heute wieder ist, nachdem er einige Jahre nicht mehr da ist. Und zwischendrin war das ein sehr cooler, hoch angesehener Konzern, der in allen Bereichen, ob Technologie oder Design, Marken spitze war und teilweise noch ist. Aber halt nicht mehr so wie, ich meine, wir kommen vielleicht noch auf so Themen wie DSG zu sprechen, im Golf ein DSG-Getriebe, dann so Verrücktheiten wie im Passaten W8. Da war nicht immer alles von Erfolg gekrönt, aber er hat Sachen gemacht, die sonst, also er hat sich Sachen getraut und er hat halt auch Marken vorangetrieben und er hat halt gesagt, wir haben Bugatti gekauft im April, Mai 98 und hat dann gesagt, aber Bugatti gehört zurück an seinen Ursprung. Er wollte nicht von Artiolis, die ja damals Campo Galliano, auch lustiger Name, Campo Galliano, gallisches Feld, also praktisch die französische Automarke in Italien. Und die Autos waren ja auch blau, hauptsächlich die EW110. Ganz kurzer Sprung, 1987 hat der Italiener hauptsächlich sein Geld, der Romano Artioli hat hauptsächlich sein Geld damit verdient, dass er Subaru und Suzuki importiert hat und war auch, dem hat auch das größte Ferrari-Händlernetz der Welt gehört, die Autexpo, Süddeutschland und Norditalien. Und der hatte genügend Geld und machte seinen Traum wahr, eine eigene Automarke zu gründen und dann auf ein freies Feld eine frische Fabrik zu setzen. Das als Privatmann. Und Artioli ging 95 bankrott, hätte auch nicht sein müssen. Und Piëch kaufte die Marke 98.
So, und das Ergebnis dieses Artioli-Abenteuers ist diese Fabrik, die man kennt in der Nähe von Bologna, die da immer noch steht und wo es immer wieder heißt, die wird abgerissen. Ich bin auch vor 2 oder 3 Jahren, als ich bei Pagani war, da mal unerlaubterweise drin herumgestiefelt. Ikonisch die Fabrik eigentlich, ne?
Ja, sein Cousin hat die Gestaltung übernommen, Architekt Herr Benedini. Und am freien Feld an der Autobahn diese Fabrik hinzusetzen, die in jeder Beziehung besonders war und die wirklich im Geist von Ettore Bugatti geschaffen wurde. Und das Auto der EW110, auch damals technologisch eine Sensation. Piëch war, glaube ich, nicht der allergrößte Fan vom 110er. Aber er war auch der Meinung, ein Bugatti muss in Frankreich entstehen. Mhm. Und Sie haben es schon angesprochen, dass er dann von der Group Snecma das Gelände kaufen konnte, auf dem das alte Schloss saß. Also nicht das Fabrikgelände, wo Bugatti die Autos gebaut hat, sondern tatsächlich nur so eine Art Repräsentationssitz. Die Seitenremisen und das Schloss, was Bugatti so sehr gebraucht hat wie ein Loch im Kopf. Er hat das 1928 gekauft, als es ihm schon nicht so gut finanziell ging. Und er kaufte das, weil es gerade verfügbar war. Und sein Oberbuchhalter, der Herr Pracht, hat wahrscheinlich gedacht, der Alte ist wahnsinnig. Was braucht er dieses Schloss für 300.000 französische Franc? Die Familie, die es davor gekauft hat, ein halbes, dreiviertel Jahr vorher und es dann wieder loswerden wollte, die haben 50.000 Franc bezahlt. Aber der Alte war ein begnadeter Mensch in vielerlei Beziehungen. Aber er war wie viele Menschen, die ein großes künstlerisches Herz haben, finanziell, was finanzielle Dinge anging, nicht sehr clever. Er hat das Geld mit vollen Händen immer ausgegeben. Und dieses Schloss hat er gekauft. Er fühlte sich als der König von Molsheim, der er ja auch war. Und so ein König, der braucht ein Schloss. Er hat da drin nie gewohnt. Das wurde ausschließlich für repräsentative Zwecke genutzt und da auch kaum für Werbeaufnahmen. Aber für Volkswagen und für uns war es nachher perfekt, weil es natürlich auch auf der freien Wiese war. Drumherum ist zwar auf der einen Seite der Straße, da ist ein Einkaufszentrum und ein McDonald's, aber es ist nicht eingebettet, dieser Bereich, in einen Industriekomplex, in eine, wie es im Französisch heißt, Zone industrielle. Und dann wurde daneben das alte Schloss, wurde auf einem zu kaufenden Gelände das Atelier gebaut, wo dann der Veyron und der Chiron gebaut wurden. Und das auch wieder architektonisch sehr schön, von Hennen-Architekten gemacht, die damals alles, glaube ich, für Volkswagen gemacht haben. Und so ist Volkswagen Bugatti wieder nach Molsheim, wieder ins Elsass zurückgegangen und hat sich da auch so ein bisschen, glaube ich, weil man natürlich als deutscher Konzern als großer deutscher Konzern der Vater des KDF-Wagens war, ich glaube, das war Piëch sehr wichtig, da den Franzosen die Referenz zu erweisen und zu sagen, hier, wir gehen nach Frankreich zurück. Wir fallen nicht in Frankreich ein, sondern wir huldigen der Marke und wir haben Respekt vor der Marke und gehen nach Frankreich zurück. Stellen die nicht in Deutschland her und stellen die nicht in Italien her, die Autos, sondern in Frankreich. Ich glaube nicht, ob das jeder diese Geste eigentlich verstanden hat, dass das eine große Ehrerbietung war von Piëch, der aus meiner Sicht unglaubliches Gefühl für Dinge hatte, die er sehr selten durchblicken ließ. Er hat fast nie gesagt oder sagen wollen, was er gerade gedacht hat.
So, und Sie waren dann 15 Jahre lang Leiter Tradition bei Bugatti.
Ja, ich habe erst im Marketing gearbeitet, noch unter dem Dr. Neumann und habe mich mit dem Dr. Strobel, der alle paar Tage aus Wolfsburg kam, der hat sich darum gekümmert, weil er natürlich viel höher angesiedelt war als ich, der hat dann die Grundstücke oder besser gesagt das Grundstück dazu gekauft als allererstes, auf dem das Atelier entstanden ist. Und ja, heute kann ich das sagen. Ich war mit dem Bürgermeister von Molsheim und Dorlisheim hin und wieder mal Golf spielen während der Arbeitszeit, um denen einfach ein gutes Gefühl zu geben, dass das wir da tun, dass das nicht die bösen Deutschen sind, sondern dass wir hier tatsächlich nicht nur Arbeitsplätze schaffen, sondern es war ja auch prestigeträchtig fürs Elsass. Ja? Und der Bürgermeister, der Herr Fürst von Molsheim, der hat das genau erkannt. Der war auch gleichzeitig der Chef der 12 Gemeinden drumherum. Davon war Molsheim die größte. Während der Bürgermeister, der Herr Roth von Dorlisheim, auf dem das Gelände eigentlich saß, der arbeitet bei Snecma, bei Messier Hispano Bugatti, also bei dem bei der Nachfolgefirma von Bugatti, die Fahrwerke, teilweise Fahrwerke für den Airbus-Konzern baute und baut. Und ja, die haben dann dafür gesorgt, das wollte ich eigentlich erzählen, dass etwa 27 verschiedene Parteien der Stadt Molsheim oder den Gemeinden ihr Gelände verkauft haben, weil wir wollten ja nicht, dass sich einer querstellt. Bugatti wollte es ja nicht, dass sich einer querstellt, sondern wir wollten ja das gesamte Gelände haben, worauf das Atelier steht. Und das war das, womit wir uns am Anfang beschäftigt haben, dass wir das Gelände nebendran gekriegt haben, neben dem Schloss, um die Autos dort auch produzieren zu können. Und das war natürlich auch im Interesse der Politik. Und 2002 war dann schon die Grundsteinlegung vom Atelier. Die Seitengebäude wurden restauriert und ja, 2003 wurde der Veyron dann so langsam vorgestellt, aber das Auto funktionierte noch nicht so ganz. Und ab 2003 übernahm dann die technische Leitung der Dr. Päfken, aber der eigentliche Entwicklungschef des Autos war der Dr. Wolfgang Schreiber und der Präsident der Marke wurde der Dr. Thomas Pscher, ein Bankier aus Köln, der lustigerweise zu Bugatti gekommen ist, weil er aufgrund seiner Rennerei, der ja mit McLaren und BMW Rennen gefahren ist und auch vorher auch mit Porsche, Bernd Pischetsrieder gut kannte, der gerade der Nachfolger von Piëch wurde und Vorstandsvorsitzender bei Volkswagen. Und er hat dann den Pscher als Bugatti-Präsident eingesetzt.
Lustige Geschichte.
Ist alles 25 Jahre her, ja. 20 Jahre.
Gehört auch schon wieder zur Bugatti-Geschichte.
Richtig.
Aber ich glaube, um Bugatti so verstehen zu können, auch in dem Sinn, wie Sie damals Ihren Vortrag mit den Folien gehalten haben, muss man vielleicht so ein Stück zurückgehen und sich mal so ein bisschen die früheren Zeiten von Bugatti angucken und vielleicht das mal auch an diesem besonderen Modell Typ 35 so ein bisschen aufziehen.
Ich merke es schon. Sie wollen hören, was ich eigentlich auf den Folien gesagt habe.
War das jetzt so überdeutlich?
Ja, das war gar nicht überdeutlich, aber was Bugatti ausmacht, was an Bugatti faszinierend ist, wenn man sich überlegt, ich steige da jetzt mal einfach ganz unkonventionell ein. die große Autonation vor dem Zweiten Weltkrieg, was Design, Marken und technische Entwicklung angeht. Klar gab es Mercedes, klar gibt es Alfa Romeo und klar gab es Rolls-Royce. Aber die eigentlichen Erfinder des Motorsports sind ja nicht die Engländer, sondern die Franzosen. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass die Motorsportbehörde in Paris sitzt. Und der berühmteste Automobilclub der Welt sitzt auch in Paris, im selben Gebäude und am Place de la Concorde. Und es gab vor dem Zweiten Weltkrieg Luxusmarken in Frankreich in der Menge, wie es sie in keiner der drei anderen großen Autonationen außer Frankreich in Europa gab. Hispano-Suiza, Delage, Delahaye, Talbolago, Bugatti. Und ich könnte jetzt weitermachen. Mhm. Und Renault war damals auch eine Luxusmarke, muss man nur mal so bedenken. Ich könnte jetzt weitermachen mit mehreren weiteren Marken, die noch unbekannter sind. Warum ich die jetzt gerade so aufgezählt habe, wenn Sie heute den Menschen auf der Straße fragen, selbst in der Vor-Véran-Zeit, es gibt keine Marke, die noch so einen Klang und noch so in den Köpfen der Menschen ist wie Bugatti. Ich glaube nicht, wenn Sie außer Hardcore-Automobilenthusiasten jemanden fragen, was ein Delage ist, der wüsste, was das ist, mhm, dass es überhaupt ein Auto ist. Auch innerhalb Frankreichs. Aber Bugatti hat einen ganz speziellen Klang. Und ich habe als 8-Jähriger, 9-Jähriger immer gerne die Motorsport aktuell gelesen.
Ja.
Und Walter Wolf fand ich faszinierend. Ein Austro-Kanadier, der damals seinen eigenen Formel-1-Rennstall hatte. Wolf Racing. Wunderschöne Autos. 77, 78. Dunkelblau mit Gold. Kanadische Flagge drauf. Und sein Hauptfahrer war Jody Scheckter. Südafrikaner. Und nachdem Jody Scheckter, nachdem die Weltmeisterschaft von Jody gewonnen wurde, mit Ferrari im 312 T4 1979, gab es ein Interview mit Walter Wolf. Sie gucken mich die ganze Zeit fragend an, was kommt jetzt? Sie werden es gleich verstehen. Gab es ein Interview mit Walter Wolf, ein etwas frustriertes Interview. Jody hatte die Weltmeisterschaft für Ferrari gewonnen. Der ehemalige Wolf-Fahrer, Jody Scheckter, der 77 lange mit Lauda um die WM gekämpft hatte. Und Walter Wolf sagte etwas frustriert, ich kriege die Worte nicht genau zusammen, aber sinngemäß, als Jody für mich gefahren ist, wenn er ein Rennen gewonnen hat, hat es geheißen, Jody Scheckter hat das Rennen gewonnen, bla bla bla, erfuhr einen Wolf. Dieses Jahr gewinnt er die WM für Ferrari und jedes Mal, wenn er ein Rennen gewonnen hat, heißt es, Ferrari hat das Rennen gewonnen, der Fahrer war Jody Scheckter. Und er sagt, es gab nur eine einzige Marke im Motorsport, außer Ferrari, wo die Marke größer ist als der Fahrer. Und das war Bugatti. Mhm. Mhm. Und das sagte Walter Wolf 1979, als Bugatti eine komplett tote Marke war. Und das fand ich schon interessant, auch der Klang der Marke. Alle schönen Marken enden auf I. Sie haben gerade Pagani erwähnt. Also, wenn so eine Marke, ich habe überhaupt nichts Negatives gegen die Marke, aber ich sage jetzt mal so.
Wollen wir so Zucki auch dazu nehmen?
Ach, Sie sind doch so gemein. Sie zerstören hier meine Argumentationskette mit Ansage. Ich meine, wenn so eine Marke Gumpert oder Königsegg heißt, wenn eine Marke Maserati, Ferrari, Pagani, Lamborghini, das klingt doch ganz anders. Ja, wir haben damals auch bei Bugatti ab und zu darüber nachgedacht, wie nennen wir ein neues Modell? Und wenn Ferrari ein neues Modell Fiorano genannt hat, Maranello genannt hat, Modena genannt hat, wie sollten wir die Autos nennen, haben wir uns gefragt. Krauthergersheim, Dorlisheim, Enzheim, mit Sicherheit nicht. Ja, also der Klang war schon von allein von Bugatti war ein ganz besonderer Klang und blieb auch in den Köpfen. Und dazu kommt natürlich, dass Bugatti auch neben Enzo Ferrari, wenn Sie sich die großen Automobilgeschichte anschauen, die waren in der Regel entweder Ingenieure, relativ introvertiert und fast schon scheu, wie Porsche oder Bentley, oder kein Ingenieur, sondern Zampano und öffentlichkeitsgeil, auch wenn er das Gegenteil behauptete, wie Enzo Ferrari, der mit der Presse gespielt hat und ein automobiler Popstar war. Aber es gab, wenn ich das so sagen darf, nur einen Ingenieur, der ein self-trained Ingenieur war, der gleichzeitig auch eine äußerst aus sich herausgehende Persönlichkeit hatte und der auch bewusst damit gespielt hat. Der hat Marketing betrieben, der hat seine Autos und alles, seine Kataloge, alles war gebrandet, die Initialen, das E umgedreht, so dass es zum B einen wunderbaren Ausgleich ergab mit den Serifen am E dran, was als Logo schon gepasst hat, nur die Initialen. Dann der Schriftzug in diesem Oval, was in der Länge genau doppelt so lang ist wie hoch, also auch von den Proportionen her schön, mit den Perlen außenrum, dem Schriftzug. Und außer bei Ferrari fanden sie bei kaum einem Auto so häufig das Markenemblem wie auf einem Bugatti. Noch Werbung von BMW in den 70er Jahren zeigte mir, dass auf dem Hubknopf des Lenkrads kein BMW-Logo drauf war. Das habe ich vor einigen, 2001, als der neue 7er rausgekommen ist mit dem iDrive, war das in der Werbung im Vergleich. Und da ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Da habe ich gedacht, da ist kein Logo auf dem BMW-Zeichen drauf. Bei Bugatti war auf den Radnaben der Luxusmodelle immer EB zu sehen. Und natürlich konnte man selbst auf den Closing Plates vom Sumpf war teilweise Bugatti-Logo drauf. Selbst auf den Köpfen war bei den 8-Ventilern Ettore Bugattis Unterschrift stilisiert, wie als wenn er jeden Motor unterschrieben hätte, wie ein Kunstwerk drauf. Dazu kam, dass er natürlich technologisch am Anfang unglaublich tolle Sachen gemacht hat. Er hat im Gegensatz zu den anderen hochfeste Stähle genutzt, extrem wertvolle Legierungen genutzt und hat alles konstruiert auf seine Art und Weise, nicht vergleichbar mit anderen Automobilen. Und er war aus meiner Sicht der Erfinder des A nach A Fahrzeugs, also des sinnlosen Fahrzeugs, weil Bugatti hat am Anfang so kleine Autos gebaut, die im Grunde nicht dafür taugten, um eine lange Strecke zu fahren. Die kleinen 8-Ventiler mit anfangs knappem Liter Hubraum, dann über einem Liter Hubraum, 4 Zylinder, oben liegende Nockenwelle, die wogen 400 Kilo und hatten 30, 35 PS. Er hat diese kleinen Autos gebaut, weil er gar nicht die Möglichkeit hatte, große Autos zu bauen. Aber diese kleinen Autos machten Spaß. Und der Vorteil dieser kleinen Autos war natürlich, dass ich mich damit differenziert habe. Das ist wie ein Sportflugzeug heute. Es ist in erster Linie Spaß. Es ist kein Tool. Es ist was, mit dem ich Spaß haben möchte. Und diese kleinen Autos, mit denen an Bergrennen teilgenommen wurde in Frankreich, mit denen man sich sehr schnell in die Lokalblätter fahren konnte, sage ich jetzt mal, indem man kleine Bergrennen, Gaillon-Bergrennen oder sowas gewonnen hat. Das waren keine Autos, wofür man einen Chauffeur braucht, der das Auto vorher angeheizt hat und wo es eine Qual war, die Karre zu fahren, weil sie 2,5 Tonnen gewogen hat und die Lenkung keine Freude gemacht hat und die Bremswege ewig lang waren. Nein, diese kleinen, leichten Bugattis 1910, 11, das waren Spaßautos. Deswegen habe ich gesagt A nach A Auto und nicht A nach B Auto.
Und natürlich auch Selbstfahrerautos, ne? Und genau. Es war ja gar nicht selbstverständlich, dass man damals einen Führerschein hatte.
Nein, das ist so, wie sie ihr Sportflugzeug selber fliegen, während ihren Privatjet fliegen lassen. Mhm. Und man muss sich ja sagen, wer 1910, 11, 12 ein Auto besessen hat oder sich ein Auto leisten konnte, Das ist ja in der Größenordnung wie heute fast ein Flugzeug, sage ich jetzt mal. Das ist was Hochexklusives gewesen. Und wer dann irgendwann ein Auto hatte, war der Arzt, der Rechtsanwalt, der Arzt, der auch vielleicht ein Auto wirklich dringend brauchte für Hausgeburten, was weiß ich was. Die hatten dann so einen Citroën 5, so in Deutschland der Opel Laubfrosch. Das waren ja jetzt keine Autos, die irgendwie groß Leistung hatten und Spaß machten. So ein kleiner Bugatti, der machte relativ schnell Spaß. Und 1911 fuhr Bugatti beim großen Preis von Frankreich mit. In weiß, als Werkswagen. Warum in weiß? Weil natürlich Molsheim, wo er seine Autos gebaut hat, als Italiener, gehörte zum Deutschen Reich seit 1871. Mhm. Und damit war die Sportfarbe, also die Nationalfarbe, weiß. Und Bugattis kleiner 1,1 Liter Typ 13,8 Ventiler wurde Zweiter hinter einem Auto, was knapp 7 Liter Hubraum hatte. Das heißt auch, wenn man sich das Leistungsgewicht anschaute von diesem kleinen Bugatti, war das natürlich wie eine kleine Mücke zwischen schweren Greifvögeln, sage ich mal. Und er ist trotzdem Zweiter geworden. Also sein Fahrer ist Zweiter geworden auf diesem Werkswagen. Und das hat ihm natürlich schon große Publicity eingebracht, ne? Und dazu kommt natürlich noch, dass es die europäischste aller Marken überhaupt ist. Weil ein Italiener, der im elsässischen Molsheim im Deutschen Reich seine Marke gründet, vorher jahrelang in Deutschland und im Elsass gearbeitet hat und seine größte Fanbasis in England hat. Und ich hatte es ja vorher schon erwähnt, der Bugatti Owners Club, der älteste Bugatti Club überhaupt, wurde in England gegründet. Und somit haben sie praktisch alle großen Nationen Europas, was die Automobilwelt angeht, bei Bugatti vereint. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Bugatti französisch. Und im Werk wurde natürlich französisch und elsässisch gesprochen. Mhm. Also.
Und man brauchte plötzlich blaue Farbe.
Man brauchte, ja, ist richtig. Das hat aber Bugatti nicht sehr gestört, weil er war Paris auch mehr zugeneigt. Also er war natürlich Frankreich mehr zugeneigt als Deutschland.
Wie müssen wir vielleicht mal dazu sagen, ne? Für alle, die damals noch nicht auf der Welt waren, waren wir auch nicht. Aber also die Rennfarbe von Italien war rot, die von Frankreich war blau, die von Deutschland war weiß und die von England
grün.
War grün. Daher das British Racing Green. Ne? Damals war das alles ganz klar geregelt und ja, nicht nach Sponsoren gefärbt.
Das ist richtig. Das Einzige, wo wir es heute noch sehen, ansatzweise haben wir es am Anfang der Formel-1-Ära von Schumacher und Rosberg noch in den Silberpfeilen, Silber. Ja. Das Weiß wurde dann sehr schnell Silber. Und bei Ferrari sehen wir es heute noch, das Rot. Und bei Aston Martin sehen wir das Grün auch noch so ein bisschen. Mhm. Ja, da sehen wir es schon noch. Aber ja, Sie haben völlig recht. Das war übrigens dann auch ganz schön, wenn man an den 110er denkt. Die meisten EB 110 wurden in Blau ausgeliefert. Und die ganze Fabrica Blue war in Blau gehalten, obwohl es in Italien war. Mhm. Das heißt auch, der Romano Artioli hat sehr wohl verstanden, dass Bugatti eigentlich eine französische Marke ist.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Das war es tatsächlich für heute mit dem Bugatti Typ 35 und mit meinem Gast Julius Kruter. Ganz, ganz herzlichen Dank an Julius Kruter, der mit unglaublicher Kenntnis, Leidenschaft und Präzision über eins der bedeutendsten Rennfahrzeuge der Automobilgeschichte gesprochen hat und sich so viel Zeit für diesen Podcast genommen hat. Mein besonderer Dank gilt außerdem Tobias Reichle und Florian Urbitsch vom Nationalen Automuseum The Low Collection, in dessen außergewöhnlichem Ambiente diese Podcast-Folge entstehen durfte. Vielen Dank für die ganze Unterstützung und für die Gastfreundschaft. Und natürlich danke ich euch da draußen allen fürs Zuhören, fürs Kommentieren und fürs Dranbleiben, denn es geht natürlich weiter mit Teil 2 dieser Folge. In wenigen Tagen hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, Euer Hans Neubert. Prescott Hill Climb. 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 So spricht man das halt. Das lässt uns tief. Nee, wir sprechen heute über das. Nochmal. Von 1929 in einem fast schon unglaublichen, unrestaurierten, unglaublichen. Boah, ist das laut. Oh. Boah. Boah, ey.